Ich bleibe dann in diesem Rahmen und will heute oder werde heute Morgen die Weihnachtsgeschichte ganz untraditionell aus dem Philippus-Evangelium lesen. Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft, die gute Botschaft aus dem Philipperbrief. Philippa Kapitel 2 lesen wir uns die Verse ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Die Weihnachtsgeschichte, noch mehr. Die Weihnachtsgeschichte und Karfreitag zusammen, noch mehr. Die Weihnachtsgeschichte, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und seine Wiederkunft in diesem Paar, Jesu Wiederkunft oder Advent nennen wir diese Zeit, das Zeit des Wartens, alles zusammengefasst in diesen paar Versen. Wir werden heute Morgen noch gar nicht versuchen, die Tiefen dieser Verse auszulotsen. Das werden wir nicht schaffen. Aber doch ein paar Gedanken dazu zu sagen und ein paar Gedanken in dem Zusammenhang, was hat diese Weihnachtsbotschaft im Epheserbrief mit unserem alltäglichen Leben zu tun. Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zu dem Zusammenhang. Der Philipperbrief, den hat es Gott gefallen, durch Paulus zu schreiben, durch den Apostel Paulus. Und der Apostel Paulus ist nicht irgendwo im Urlaub auf einer Insel und lässt sich gut gehen, um Gedanken besser ordnen zu können und besser aufschreiben zu können. Er hat nicht unbedingt einen Sekretär oder ein Diktiergerät, wo er seine Gedanken schnell reindiktieren kann. Paulus, Apostel Paulus, sitzt in einem stinkenden römischen Gefängnis. Er wird von Soldaten bewacht und er sitzt im Knast. Nicht, weil er ein Verbrecher ist, sondern weil er mit der Botschaft des Evangeliums unterwegs ist. Und das gibt immer Menschen. Auch heutzutage ist das nicht anders. Immer dann, wenn Menschen diese Botschaft ablehnen, dann ärgern sie sich. Und sind manchmal auch bereit, diejenigen zu verfolgen, die mit der Botschaft des Evangeliums unterwegs sind. Und so ging es auch Paulus. Er war nicht im Urlaub. Er war in einer schwierigen Situation. Man merkt, wenn man das erste Kapitel liest, man merkt und ahnt nur von den Schwierigkeiten, in denen Apostel Paulus steckte. Sogar von den eigenen. Es gab Menschen, die ihm Schwierigkeiten bereiten wollten, auch sogar dann, wenn Paulus schon im Gefängnis saß. Und trotzdem wird dieser Brief von Freude erfüllt. Die Freude auf den auferstandenen Herrn. Und diese Freude gibt Paulus immer wieder weiter an seine Empfänger und sagt, ich werde nicht müde und ihr lasst euch nicht ärgern darüber, dass ich euch immer wieder das sage, freut euch im Herrn. Und wenn man Paulus fragen würde mit eigenen Worten, Paulus, wie geht's dir? Dann würde er wahrscheinlich antworten, danke, dem Evangelium geht's gut. Das scheint hier die Stimmung zu sein, Schwierigkeiten, Kampf und dann gerade die letzten Verse des ersten Kapitels, da sagt er nochmal und bittet seine Empfänger, dass sie doch korrekt oder er nennt das Wort, würdig wandeln sollten in dieser Welt des Evangeliums, des Christus, würdig, dass sie feststehen sollten. Er spricht vom Kampf und von Widersachern, dass sie sich nicht erschrecken sollen. Wie gesagt, diese Gedanken sind in einer Zeit des Angriffs, in einer Zeit der Schwierigkeiten geschrieben, in einer Zeit, wo vieles in Frage stellt und wo Widersacher und Angriff möglich sind. Ist nicht die Zeit, in der wir leben, auch sehr stark geprägt von Missstände und Widerstand und Kriege? Ist das nicht so, dass dieses letzte Jahr wir besonders nochmal immer wieder aufs Neue erschüttert wurden von Kriegsnachrichten und Tod und Leid und Verfolgung der Christen? Wir erleben das in Europa nicht in der Art, aber viele Menschen um uns herum auf der ganzen Welt erleben das. Kampf ist angesagt. Und wenn ich den Gedanken der Bibel nehme, die Bibel befreit uns nie von diesem Gedanken. Die Bibel spricht immer wieder darüber, dass es Schwierigkeiten, Widersacher und Leid im Leben der Christen kommen werden. Aber wie reagieren wir darauf? Was ist besonders wichtig in dieser Situation? Genau in diese Situation schreibt der Apostel Paulus die Weihnachtsgeschichte mit der Ostergeschichte und der Himmelsfahrtsgeschichte und seiner Wiederkunftsgeschichte mit hinein. Und er sagt zu den Empfängern, habt die gleiche Gesinnung, die auch in Jesus Christus war. Auf die Gesinnung kommt es an. Gerade in den Zeiten des Angriffs, in den Zeiten, wo Widersacher unterwegs sind und wo das Evangelium in Frage gestellt wird, wo das Evangelium bezweifelt wird, gerade da kommt es auf die richtige Gesinnung. Ich war überrascht, wie oft dieses Thema des Denkens, der Gesinnung, der Ausrichtung in diesem Brief genannt wird. Und ich hatte den Eindruck, besonders stark immer dann, wenn es nochmal um Kampf geht, um Widersacher, um Schwierigkeiten, um Leid, kommt Paulus immer wieder darauf zurück und sagt, Leute, das ist so wichtig, auf die Gesinnung kommt es drauf an. Und hier fasst er das so geballt zusammen und er sagt, dieses starke Gebot, diesen Imperativ spricht er aus, zweimal kurz nacheinander, habt die gleiche Gesinnung, wie sie in Christus Jesus war. Was ist wichtig in den Zeiten der Schwierigkeiten, in den Zeiten des Leides für einen Mensch, der gläubig ist? Seine Gesinnung ist entscheidend, die muss ausgerichtet sein, die muss in eine bestimmte Richtung gehen. Und hier heißt es, in welche Richtung? In Richtung Jesus Christus. Auf ihn sollen wir sehen, auf das, was er getan hat, was er gelebt hat, sollen wir sehen. Hören wir nicht diese Sätze heute immer wieder? Die Bibel, ja, alles gut, aber es kommt doch auf den Glauben drauf an. Und ich habe meinen Glauben und das muss ja reichen. Auf den Glauben kommt es drauf an. Aber ist das nicht so, dass unser Glaube gefüttert werden soll? An wen glauben wir denn? Dann, dass unser Glaube eine Ausrichtung braucht? Und das lehrt uns die Bibel immer wieder, um an Jesus Christus richtig glauben zu können, müssen wir ihn kennen. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen, sagt Jesus im hohepriesterlichen Gebet. Das Kennen Gottes, das Gott erkennen, die Erfahrungen mit ihm sammeln, in erster Linie durch sein Wort. Das ist so entscheidend wichtig und die Bibel formuliert das, das ist das ewige Leben, was heute beginnt. Ich darf heute unterwegs sein und Gott kennenlernen. Wenn wir das erste Kapitel, uns die ersten Verse genauer anschauen, dann geht es um Erfahrungen, die ein Christ in seinem Leben unterwegs mit Jesus sammelt. Und dann nennt Paulus einige Dinge. Wenn ihr Ermunterung in Christus Jesus habt. Wir haben ein paar Zeugnisse gehört. Viele von uns blieben sitzen. Aber ich hoffe, dass viele von uns Erfahrungen erzählen können, prompt, mitten in der Nacht. Erfahrungen davon, wie es mir geht unterwegs mit Jesus. Wenn es irgendeine Ermunterung in Christus geht, erfährst du Trost, Ausrichtung im Leben mit Jesus Christus. Wenn es einen Trost der Liebe, Johann hat das Stichwort Liebe genannt, merkst du das, dass Gott dein Herz mit Liebe füllen will? Wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, Gemeinschaft, Teilhabe, du darfst teilhaben am Heiligen Geist, den Gott denen gegeben hat, die gläubig geworden sind. Wenn es ein herzliches Mitleid um Erbarmen gibt, Erfahrungen unterwegs mit Gott, Erlebnisse, die wir sammeln dürfen, die sind sehr wichtig. Und Paulus sagt, wenn du das erfährst, wenn du Gottes Vergebung, Gottes Wirken in deinem Leben erfahren hast, dann erfüllt bitte meine Freude, sagt er. Und dann achtet doch auf das Entscheidende. Und dann sagt er, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung habt. Das alles ist wichtig, aber auf das Denken, auf die Schaltzentrale, wie unsere Techniker oben, die sitzen an den Hebeln, die haben die Schaltzentrale für die Beschallung dieses Saales. Die ist entscheidend wichtig, die ist wichtig, um besser und gut hören zu können. Die Gesinnung des Menschen, sein Denken ist sehr wichtig, um ihm die Richtung, die richtige Richtung geben zu können. Und Gott sagt hier in diesen Versen, in dieser Weihnachtsbotschaft, auf die Gesinnung kommt es drauf an. Und ihr könnt diese Gesinnung lernen von Jesus Christus, indem wir sein Leben anschauen. Mal mitten unterm Volk, unter Menschen, die Hilfe bedürfen. Und da können wir lernen, wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie hat er auf Schwierigkeiten, auf Angriffe reagiert? Wie hat er gesprochen? Oder wir treffen Jesus mit der Waschschüssel und Lappen in der Hand, indem er die Füße seiner Jünger wäscht und ihnen dient. Diese Verse erzählen uns davon, dass Jesus seine Gottheit abgelegt hat und lebte und kam als Mensch auf diese Erde. Er hat nicht auf dieses Recht oder an dieses Recht festgehalten, Gott zu sein, sondern er hat es abgelegt. Er wurde Mensch, um wie wir Menschen zu dienen, aber in erster Linie für uns Menschen zu sterben. Die Sünden, unsere Sünden auf sich zu nehmen. Er hielt sein Recht nicht fest, sondern er gab es auf, um uns Menschen zu dienen. Habt die gleiche Gesinnung, wie sie in Jesus Christus war. Indem wir Jesus anschauen, können wir seine Gesinnung, seine Ausrichtung, sein Denken lernen. Denn unser Denken, die Richtung unseres Denkens ist sehr entscheidend. Indem wir zu Jesus beten. Im Kapitel 4 fasst Paulus das zusammen und er betont die Wichtigkeit des Gebets. Und er nennt nennt einzelne Details, einzelne Gebetsausrichtungen, sage ich mal, nennt er hier. Und vor allem spricht er unsere Sorgen an. Das, was uns beschäftigt, sagt er, dass wir diese Sorgen vor Gott kund werden, vor Gott bringen sollten. Ich lese ab Vers 6, Kapitel 4. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, eure Gesinnung bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. In die Richtung denkt, in die Richtung überlegt. Warum ist das so wichtig, im Gebet vor Gott zu treten? Das, was mich beschäftigt, was mein Herz drückt und mir Sorgen macht. Warum ist das so wichtig, das vor Gott zu verarbeiten? Hier lesen wir, denn dann öffnen wir die Herzen, die Türen unserer Herzen und erlauben Gott. Gott zwingt uns nie, aber Gott ladet ein. Gott möchte unsere Sorgen, die unser Herz schwer machen, das, was uns beschäftigt, meine Fragen und das, was mich drückt, mein Schmerz, er möchte den nehmen und anstattdessen Frieden in mein Herz geben. Noch mehr, dieser Frieden wird, das Wort, was hier gebraucht wird, heißt bewachen. Wie ein Soldat den Eingang bewacht, so wird der Frieden unsere Gedanken, wir kommen wieder zu der Schaltzentrale, unser Denken, die Ausrichtung unseres Denkens bewahren. In welcher Richtung? Wie will der Friede Gottes unsere Herzen bewahren? In Christus Jesus. Da kommen wir wieder darauf zurück. Es ist so entscheidend wichtig, dass unsere Gesinnung richtig ist, dass sie nicht auf Abwege kommt. Und wenn es dazu gekommen ist, dann wären wir eingeladen, das korrigieren zu lassen und unsere Anliegen vor Gott zu bringen, damit er durch seinen Frieden unser Denken bewahrt in der richtigen Richtung. Und wie ist das noch möglich, die Gesinnung Christi, von der wir in dieser Weihnachtsgeschichte oder in diesem Zusammenhang zu dieser Weihnachtsgeschichte gelesen haben, habt die gleiche Gesinnung, wie sie in Christus Jesus ist oder war. Wie ist das noch wichtig? Oder wie können wir diese Gesinnung behalten, indem wir uns gegenseitig lieben? Kapitel 4, Vers 1. Kapitel 4, Vers 2. Die Ephodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit uns gekämpft haben. Im ganzen Zusammenhang und bevor Paulus die Weihnachtsgeschichte schreibt, von der wir gelesen haben, was Jesus getan hat, welche Stufen er runtergegangen ist, um uns Menschen die Rettung zu ermöglichen, sagt er, tut nichts aus Eigennutz oder aus Streitsucht oder aus eitler Ruhmsucht. Es ist möglich, dass auch ein Christ sich nicht nett zu seinen Mitmenschen benimmt. Es ist möglich, dass auch ein gläubiger Mensch, und meistens sind das Menschen der nahesten Umgebung, dass sie nicht gut, ich sage noch mehr, lieblos behandelt werden. Es ist möglich, dass wir auch als Christen das machen können. Was macht Paulus in diesem Zusammenhang? In aller Öffentlichkeit nennt er Namen, nennt er zwei Schwestern aus der Gemeinde und sagt, ich bitte euch, dass ihr auch die gleiche Gesinnung habt, wie sie in Jesus Christus ist. Können wir uns das vorstellen? Dass wir heute Morgen hier Namen nennen und sagen, wann willst du die Sachen aufräumen? Hast du wirklich alles getan, um dich mit deinem Bruder zu versöhnen? Und wenn ja, hast du deinen Bruder auch in deinem Herzen freigelassen? Hast du ihm vergeben, auch wenn er sich nicht entschuldigt hat vor dir? Paulus ermahnt hier in aller Öffentlichkeit und sagt, habt die gleiche Gesinnung, wie sie in Jesus Christus war. Und er nennt hier Personen mit Namen und sagt zu ihnen, das ist wichtig, du bist auf Abwege gekommen, deine Schaltzentrale ist besetzt. Lass dich korrigieren von Jesus Christus, aber lass dir auch helfen. Er bittet hier jemand anders, seinen Gefährten, er nennt nicht den Namen, aber er nennt jemand und sagt, helfe diesen Schwestern, wieder zu der gleichen Gesinnung zurückzukommen, die in Jesus Christus ist, den Streit aufzugeben. den Ruhmsucht aufzugeben. Ich weiß nicht genau, was das Problem war, aber ich vermute, dass es mit Streitigkeiten verbunden war. Und er erinnert dran, er erinnert an die Weihnachtsbotschaft. Was hat Jesus alles getan, um unsere Rettung zu ermöglichen? Und die praktische Anwendung für unser Alltag. Von ihm können wir lernen. In seinem Wort können wir in erster Linie Jesus Christus erkennen, wie er ist, wie sein Charakter ist, wie hat er in verschiedenen Situationen reagiert. Es geht nicht darum, kann ich etwas daraus lernen, aus einem Text, den ich lese, sondern die Frage ist, was kann ich daraus lernen, dafür zu beten. Aber dann auch im Gebet meine Anliegen, das, was meine Gesinnung von Gott wegbringen will, wo der Feind Anliegen und Sorgen nutzen will, um mich von Jesus wegzuführen. Aber die Einladung in diesem Evangelium zu den Philippa, in dieser frohen Botschaft an die Philippa, heißt, lass doch deine Sorgen im Gebet vor Gott bringen. Bring sie doch vor Gott. Er will deine Gesinnung, deine Richtung, dein Denken wieder zurückbringen zu ihm, damit du so denkst, so lernst zu denken, wie Jesus Christus gedacht hat, indem er sein persönliches Recht aufgab und viele, viele Stufen ging, um uns die Rettung zu ermöglichen. Aber auch dann, wenn du und ich auf Abwege kommen, indem wir Schwierigkeiten mit jemand aus unserer nahesten Umgebung haben, das ist so gut, dass wir immer noch das gleiche Gebet beten und wir alle das gleiche. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist so entscheidend wichtig, zu vergeben, loszulassen, auch in deinem Herzen, sonst werden wir im Gefängnis sein. Und die Einladung heute Morgen steht, lass deine Gesinnung korrigieren, angesichts der Weihnachtsbotschaft, angesichts dessen, was Jesus Christus getan hat. Lass dich zurückbringen, lass deine Gedanken, dein Leben ausrichten, auch gerade in einer Zeit, wo es schwer ist, wo der Widerstand sich mehrt. Aber es ist möglich, auch in diesen Zeiten zu sagen, auf die Frage, wie geht es dir, dem Evangelium geht's gut. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus. Und spätestens in den letzten Versen dieser Weihnachtsgeschichte, ich wiederhole das immer wieder, lesen wir, jedes Knie wird sich beugen. Jedes Knie wird sich beugen. Möchtest du das heute freiwillig machen? Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo jedes Knie sich vor Jesus Christus beugen wird. Und hier wird aufgezählt, aller Welten, die wir uns nur denken können. Jedes Geschöpf wird sich vor Jesus Christus beugen. Wir dürfen das heute tun. Wir dürfen heute würdig des Evangeliums wandeln, damit an dem Tag, wenn er erscheinen wird, wir unseren Blick nicht senken brauchen. Dazu ist die Einladung der Bibel, dass wir so leben, dass wir unser Denken so ausrichten lassen nach der Schrift, damit wir an dem Tag, wenn wir Jesus gegenüberstehen, unseren Blick nicht senken brauchen. Ich spreche mit eigenen Worten die Verse aus 1. Johannes 2, glaube ich, ist das, sondern dass wir Jesus in die Augen schauen dürfen. Nicht, weil wir so gut sind, nein, sondern weil wir sein Angebot angenommen haben, weil wir an ihn glauben, weil wir uns verändern lassen durch ihn. Amen.